ARD. Sprechen wir über Mord. Der Fall Zoe. Der SWR-Kultur-True-Crime-Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Hallo, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord. Und hallo, Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hätte ich das jetzt sagen dürfen?
Sie dürfen alles sagen, wenn ich zustimme. Hallo, Herr Schmidt.
Dass Sie Thomas Fischer sind, mit dem früheren Arbeitgeber Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz in Gestalt des Bundesgerichtshofs, darf ich sagen?
Ja, natürlich, mit meiner Zustimmung, denn die Datenschutzregelungen schützen ja meine persönlichen Daten und Interessen.
Man weiß gar nicht mehr, was man noch sagen darf, könnte ich jetzt populistisch poltern. Und insbesondere, wenn man sich an die Vorstellung des Landgerichts Frankenthal halten würde. Aber dazu kommen wir später. Wir besprechen heute einen Fall, lieber Thomas Fischer, bei dem ich gestern im Vorgespräch einen kurzen Moment dachte, wir seien uns mal völlig einig. Denn wir fanden beide, dass es bei aller Traurigkeit des Sachverhalts ein extrem vielschichtiger und interessanter Fall ist, bei dem wir viel zu bereden haben, um dann festzustellen, dass wir völlig andere Dinge meinen, oder?
Das könnte sein, ja. Wobei man sagen muss, dass das Maß der Traurigkeit ja mit dem Maß der Interessantheit und Komplexität nicht gleichlaufend sein muss.
Das wäre genau meine fiese Eingangsfrage gewesen. Wie gehen wir eigentlich mit diesem Zwiespalt um, dass wir manchmal die Dinge ganz besonders interessant finden, die aus der Perspektive vieler Menschen eigentlich nur traurig und furchtbar sind?
Ja, weil wir betreiben ja keinen Podcast über Traurigkeit oder über Entsetzen oder über Wut oder über Rachebedürfnis oder über blutrünstige Fantasien, sondern wir betreiben ja einen Podcast über Strafrecht. Und da muss man sich halt mit dem Recht beschäftigen.
Und die Dinge so nehmen, wie sie sind.
Man kann sie ja natürlich kommentieren und eine Meinung dazu haben, aber beides ist ja nicht unbedingt parallel.
Ja. Der Fall Zoe, über den wir heute sprechen, ist einer von den Fällen, die bundesweit im Boulevard, in der Regionalpresse, in Funk und Fernsehen wirklich für viel Aufmerksamkeit, für viel Emotionen gesorgt hat, an ganz unterschiedlichen Punkten. Nicht nur die wirklich extrem traurige und tragische Tötung des Opfers, auch die weiteren Umstände. Hören wir rein, worum es geht.
Der damals 17-Jährige soll ein gleichaltriges Mädchen aus Frankenthal vergewaltigt und erwürgt haben.
Im Jahr zuvor soll er bereits drei andere minderjährige Mädchen mehrfach missbraucht und auch diese teilweise gewürgt haben.
Nach fast 2 Jahren Prozess wird der inzwischen 19-Jährige zu 10 Jahren Haft verurteilt. Doch 2 Monate später ist er wieder auf freiem Fuß.
Man kann nicht einfach jemanden in U-Haft stecken und dann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf ein Urteil warten lassen.
Das Landgericht Frankenthal sagt, das Gericht treffe keine Schuld, dass alles so lange gedauert habe.
Der Fall Zoe. Eine junge Frau stirbt bei ihrem ersten Date, wenn man es überhaupt Date nennen kann, jedenfalls bei ihrem ersten Kennenlernen mit einem gleichaltrigen Jugendlichen, dessen Verhalten uns oder jedenfalls mich maximal ratlos zurücklässt. Isabel de Mee fasst uns den Fall zusammen.
Der Junge fällt schon in frühester Kindheit auf. Schon im Kindergarten ist er in seiner Wut kaum zu bändigen. Mit seiner Familie lebt er in Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz. Sie versucht alles, um ihm zu helfen. Er kommt von einer Jugendhilfeeinrichtung in die nächste, ohne nachhaltigen Erfolg. Als 8-Jähriger würgt er eine Betreuerin. Mit 12 schlägt er einem Betreuer ins Gesicht. Mit 16 würgt er einen Mitschüler. 2019 bricht er die Schule ohne Abschluss ab. Er ist Einzelgänger, hat keine Freunde, aber chattet mit zahlreichen Mädchen. Aus seinen Absichten macht er dabei kein Geheimnis. Er ist an Sex interessiert. Schnell fragt er die Mädchen nach ihren sexuellen Erfahrungen, verlangt Nacktbilder, will sie treffen. Anfang Februar 2020 beginnt er auch mit Zoe zu chatten. Inzwischen ist er 17 Jahre alt. Die beiden sind sich noch nie persönlich begegnet. Zoe wehrt seine Fragen zu ihren sexuellen Erfahrungen ab. Am 12. März trifft sie sich trotzdem mit ihm am Hauptbahnhof in Frankenthal. Mit dem Bus fahren sie zu ihm nach Hause. Am Abend gehen sie am Villersinnweiher in Ludwigshafen spazieren. Am Ufer des Weihers würgt er Zoe bis zur Bewusstlosigkeit, während er die 17-Jährige brutal vergewaltigt. Dann fotografiert er ihren leblosen Körper, bekommt einen Anruf von seiner Mutter, telefoniert kurz mit ihr und macht danach das nächste Foto von seinem Opfer. Anschließend versteckt er das noch immer bewusstlose Mädchen in einem Gebüsch, wo ein Spaziergänger es kurz darauf entdeckt. Die Ärzte können Zoes Leben nicht retten. Die 17-Jährige stirbt am nächsten Tag im Krankenhaus. Der Junge wird am selben Tag verhaftet. Am 21. September 2020 beginnt unter Ausschluss der Öffentlichkeit der Prozess vor dem Landgericht Frankenthal. Erst am 2. August 2022, fast zwei Jahre später, verurteilt das Gericht den inzwischen 19-Jährigen unter anderem wegen Mordes zur Befriedung des Geschlechtstriebes zu 10 Jahren Jugendstrafe. Die Staatsanwaltschaft hatte zusätzlich die Anordnung der vorbehaltlichen Sicherungsverwahrung gefordert und geht in Revision. Am 6. Oktober 2022 wird der Angeklagte nach Beschwerde der Verteidigung aus der Untersuchungshaft entlassen. Das Oberlandesgericht Zweibrücken hebt den Haftbefehl auf. Dass das Landgericht in mehr als 22 Monaten nur an 57 Tagen verhandelt hat, sei ein massiver Verstoß gegen das Beschleunigungsgebot. Nicht nur Zoes Familie ist fassungslos über die Freilassung des Angeklagten. Nur 3 Wochen später beleidigt er seine Ex-Freundin auf Instagram und ruft dazu auf, sie zu besuchen. Der Polizei sagt er, er habe sich an ihr rächen wollen für ihre Aussage im Prozess. Mit einer anderen jungen Frau chattet er seit 2 Wochen und verabredet sich mit ihr zum Sex. In seinen Nachrichten äußert er Gewaltfantasien und kündigt an, sie zu fesseln. Die Staatsanwaltschaft sieht Wiederholungsgefahr und erwirkt einen neuen Haftbefehl. Am 11. November 2022 kommt er wieder in Haft. Auf seinem Handy finden die Ermittler mehr als 30 sadistische Pornodateien. Im Juli 2023 hebt der Bundesgerichtshof das Urteil der ersten Instanz teilweise auf. Im November 2023 beginnt vor einer anderen Jugendkammer des Landgerichts Frankenthal der neue Prozess. Im April 2024 wird er wieder zu einer Jugendstrafe von 10 Jahren, unter anderem wegen Mordes, verurteilt. Diesmal ordnen die Richter den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung an. Das Urteil wird rechtskräftig.
Ein ziemlich komplizierter, ein ziemlich trauriger Sachverhalt, Thomas Fischer. An dieser Stelle frage ich dann sehr gerne, wo fangen wir denn jetzt an? Ich habe aber inzwischen gelernt, dass ich mir auf diese Frage ein Entscheiden Sie doch abhole. Deswegen habe ich vorgebaut. Eins muss ich aber vor die Klammer noch ziehen. Ich möchte sehr gerne mit Ihnen über die Vorstellungen von Datenschutz, Persönlichkeitsrechten und journalistischen Auskunftsansprüchen des Landgerichts Frankenthal sprechen. Denn da hatten wir ein bisschen Beef auf dem Weg hierhin. Machen wir das jetzt gleich oder machen wir das am Ende? Das bitte entscheiden Sie.
Das machen wir gleich.
Das machen wir gleich. Gut. Ich wollte für diese Folge vom Landgericht Frankenthal das anonymisierte Urteil bzw. die anonymisierten Urteile der Jugendkammer haben. Und eigentlich wollte ich diesen Fall schon in unserer letzten Produktionsstaffel mit Ihnen besprechen. Aber das Landgericht Frankenthal hat mich um Verständnis gebeten, dass die Anonymisierung, die durch die Vorsitzenden der jeweiligen Kammern vorzunehmen sei, ein wenig Zeit brauche. Das haben wir natürlich gerne eingeräumt, haben gerne bis heute gewartet. Und irgendwann haben wir dann tatsächlich ein anonymisiertes Urteil vom Landgericht Frankenthal bekommen. Ich zitiere, Sophia, wir haben doch dazu, glaube ich, eine kleine Verpackung, oder?
Sprechen wir über Mord. Anonymisierung nach Art des Landgerichts Frankenthal.
Im Namen des Volkes. Urteil in dem Strafverfahren gegen Vorname, Nachname. Geboren am Datum, Ort, Staatsangehörigkeit Deutsch. Derzeit in dieser Sache in Haft. Seit Datum in Untersuchungshaft. Jugendstrafanstalt, Straße, Ort. Verteidiger, Rechtsanwalt, Vorname, Nachname. Der Angeklagte X wurde am XXXX in X geboren. Der Vater des X, von Beruf Schädlingsbekämpfer, verließ die Familie früh, wobei er X, den knapp 3 Jahren älteren Bruder des Angeklagten, mitnahm, während X im Haushalt der Mutter X, einer Bürokauffrau, aufwuchs. Ich habe jetzt zur Vereinfachung an 3 Stellen ein Doppel-X als einfaches X gelesen. Ich springe nochmal weiter unten in die Feststellungen zur Tat. Am 10. November trennte sich der Freund X des X von dieser und kam nur wenige Tage später mit ihrer besten Freundin X zusammen. Als X deswegen im Streit mit X geriet, schlug sich ihre Freundin X auf die Seite X, was ihr die Zeugin X wiederum übel nahm. Wir haben alles verstanden, Thomas Fischer, oder? So kann man arbeiten.
Ja, so kann man arbeiten. Manchmal muss man auch so arbeiten vielleicht. Also man kann sich jetzt natürlich da jeweils Namen ausdenken, die nicht X lauten.
Man könnte zum Beispiel Andreas Initialen nehmen, man könnte Zahlen Wolfgang nehmen.
Ja, genau.
aber das macht doch den Auskunftsanspruch wirklich zunichte. Da kann man doch keinen Sachverhalt mehr verstehen. Warum passiert sowas? Ist das, ich habe mich das wirklich ernstlich gefragt, habe natürlich nicht wirklich eine Antwort bekommen. Nur dann auf meine Remonstration hin wollte man doch nochmal überlegen und dann gab es ein brauchbareres Urteil danach. Aber ich spreche es mal ganz offen auf. Ist das Renitenz? Ist das nicht Nachdenken? Wie kann denn sowas passieren?
Nein, das ist vielleicht, also ehrlich gesagt, da habe ich jetzt keine gültige Erklärung dafür, weil ich es ja auch selber sozusagen nicht gelesen habe in dieser ersten Form.
Sie haben nur die zweite gekriegt. Ich wollte Ihnen das nicht zumuten. Ich habe an Ihren Blutdruck gedacht.
Ja, vielleicht ist auch die Praxis beim Landgericht Frankenthal, die Anonymisierungspraxis, nicht so groß. Vielleicht machen die nicht so viel Anonymisierung. Zum Beispiel beim Bundesgerichtshof, wo ich es kenne, wird ja alles anonymisiert für die Veröffentlichung immer. Da ist es halt sehr stark formalisiert und die Leute machen das tausende Mal. Und da passieren solche Ausrutscher nach oben oder nach unten nicht. Trotzdem ist es so, wenn Sie BGH-Entscheidungen lesen in Verfahren gegen 10 Angeklagte beispielsweise mit 20 Verteidigern und sagen wir mal 27 im Urteil dann in den Feststellungen erwähnten Beweispersonen, die sind auch alle abgekürzt. Der NS und der NO und der NB, die laufen da auch durch 100 Seiten oder durch 20 Seiten BGH-Urteil. Und wenn Sie sich das alles merken wollen, müssen Sie sich aufschreiben.
Das stimmt, das ist anstrengend. Ich mache es dann so, dass ich mir dann die Namen einfach immer handschriftlich dazu schreibe, dass man das so lesen kann, dass es eben klappt. Aber da hat man ja eine Chance der Zuordnung und hier hatte man überhaupt keine. Ich will da jetzt auch gar nicht weiter drauf rumreiten. Ich fand es nur, insbesondere wenn man sich so viel Zeit nimmt, dann doch wirklich etwas erstaunlich zu glauben, dass damit irgendjemand irgendwas anfangen kann.
Und einmal den Buchstaben X, sagen wir, durchs gesamte Alphabet ersetzen. Ne? Dann von A bis Z.
Dann würde man das verstehen. Genau. Insgesamt bei allen anonymisierten Urteilen, die mir so im Laufe der Jahre auf den Tisch gekommen sind, fällt mir auf, es ist aber total uneinheitlich, oder? Es macht irgendwie gefühlt jedes Gericht anders. Mal sind sogar die Namen der Gerichtsbesetzung abgekürzt, mal stehen eigentlich alle Beteiligten bis hin zu Schöffen mit Klarnamen da und nur der Angeklagte und die Zeugen sind abgekürzt. Es gibt keine Regel, oder? Jeder macht, wie er denkt.
Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob es eine Regel gibt. Also ich denke mal, das Gericht hat keinen Anspruch darauf, dass die Namen der Richter geheim gehalten werden.
Zumal ja die Geschäftsverteilungen einsehbar sind.
Ja, so ist es. Das würde ich auch jetzt für ungewöhnlich halten. Das ist ja kein Geheimprozess. Gerade fällt mein Blick hier auf das Rubrum, eines der ersten BGH-Entscheidungen. Da sind die Vertreter der Nebenkläger R, H, A, Z, D, Z und V, Z erwähnt. Auch die muss man sich mühsam merken, wenn man das verstehen will.
Mühsal scheue ich nicht, nur eine Chance hätte ich gerne. Gut, dass die Persönlichkeitsrechte hier eine Rolle spielen, das verstehen wir umso mehr, als dass es ein Jugendstrafverfahren ist. Aber trotzdem ist es ja wichtig, dass solche Urteile, vielleicht das nochmal für die Menschen, die uns zuhören und nicht aus den juristischen Disziplinen stammen, dass die Urteile da sind, weil man sie eben in anderen Verfahren braucht, um sich ein Bild davon zu machen, wie die jeweilige Kammer damit umgegangen ist, richtig?
Mhm. Ja.
Trotzdem ist jeder Fall anders. Warum liest man in der Vorbereitung eines eigenen Strafverfahrens Urteile in anderen Verfahren, die man für ähnlich hält und wo man sagt, das will ich doch mal sehen, wie ist es da entschieden worden? Was kann man daraus nehmen, frage ich für die Nichtjuristen.
Also, ob man jetzt immer zur Vorbereitung einer Entscheidung oder eines Verfahrens schon andere Urteile in ähnlichem Sachverhalt liest, das halte ich eher für fraglich. Sondern in der Regel ist ja so, dass man sich mit dem einzelnen Verfahren intensiv beschäftigt und dann erstmal verhandelt. Und dann bildet sich eine Meinung so im Laufe der Verhandlung darüber, welcher Sachverhalt überhaupt festgestellt werden kann. Und von dem festgestellten Sachverhalt aus kommt man dann zu der Frage, was hat das mit Strafrecht zu tun? Dann stellen sich Rechtsprobleme oder sie stellen sich nicht. Wo ist das Problem? Ja, klassische Frage. Und es gibt ja nicht nur einen Versuch oder einen Rücktritt vom Versuch oder eine Notwehr, sondern Tausende. Und dann schaut man halt nach und sagt, das haben wir doch schon mal gehabt oder das haben doch andere schon mal gehabt oder da gibt's umfangreiche Kommentare dazu und es gibt eine Rechtsprechung und da schaut man halt nach. Und dann wird die Frage sozusagen zunächst mal abstrakt geklärt. Dann muss man wieder fragen, ob die Entscheidungen, die man da nachliest, dann auch wirklich denselben Sachverhalt betreffen. Das kann ja auch ein Kurzschluss sein, dass man sagt, das ist alles schon entschieden, diese Rechtsfrage ist längst entschieden und das belegt man dann mit Entscheidungen, die so ganz knapp daneben lagen, wo dann später gesagt wird, ja, das ist aber ein anderer Sachverhalt. Also das kann schon sein.
In unserem konkreten Fall, die Ermordung von Zoe, habe ich gesprochen mit Dr. Christoph Hambusch. Er war der Rechtsanwalt, der die Familie von Zoe vertreten hat. Und weil ich ahnte, dass wir an die Stelle kommen, wo wir uns am Anfang darüber einigen müssen, wo wir in diesem Fall eigentlich anfangen, im unmittelbaren Tatgeschehen, in der Freilassung vielleicht aus der Untersuchungshaft, in der Frage der vorbehaltlichen Sicherungsverwahrung, da habe ich gedacht, jetzt fragen wir doch einfach mal den Anwalt, der das Ganze im Gerichtssaal miterlebt hat. Und deswegen war meine erste Frage an Christoph Hambusch, wo fangen wir denn eigentlich sinnvollerweise in diesem Fall an?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil der Fall natürlich extrem vielschichtig ist. Also wo fängt man da an? Ja, das ist eine schwer zu beantworten, die Frage. Ich würde wahrscheinlich bei der Frage der Sicherungsverwahrung anfangen, also bei dem Vorbehalt, weil es ja ein besonderer Fall ist. Wir müssen uns ja vor Augen führen, dass eben es sich hier um einen jugendlichen Ersttäter handelt, der immerhin schon mal 10 Jahre bekommen hat. Das ist die Höchststrafe nach Jugendstrafrecht. Höher geht es in Deutschland nicht. Und dann noch den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung möglicherweise zu verhängen. Und ich glaube, das ist eigentlich der zentrale Punkt an dem Fall. Dass natürlich der Haftbefehl aufgehoben wurde wegen der langen Verfahrensdauer. Klar, das war natürlich in den Medien das, was wirklich erheblich war, ne? Weil keiner konnte verstehen, der ist schon verurteilt worden, wieso kommt er jetzt raus? Aber ich denke, die Frage des Vorbehalts der Sicherungsverwahrung ist hier die zentrale Frage und da sollte man mit einsteigen.
Fand ich eine interessante Antwort, weil ja, es ist fast schon so ein bisschen Verständnis vom Anwalt der Nebenklage dafür da ist, dass man ja eigentlich für einen Ersttäter schon nach dem Maximum bestraft hat. Er hat keinen Schaum vor dem Mund, der Dr. Hambusch, sondern sagt, ja, muss man halt diskutieren. Ich habe dann aber nachgefragt und habe gesagt, den Mord, den nehmen wir einfach so hin. Da sagt er, ja, den nehmen wir einfach so hin. Sind Sie da dabei? Gehen wir über den eigentlichen Mord weg oder sehen wir da noch ein Problem, über das wir sprechen wollen?
Also ich würde mal das so beantworten. Ich würde dem Vorschlag des Rechtsanwalts hier nicht folgen. Nicht deshalb, weil die Frage, die er stellt, nicht eine zentrale Frage wäre, sondern deshalb, weil man sozusagen das Pferd von hinten aufzäumt. Mhm. Es hat ja eine außerordentlich breite Presseberichterstattung über diesen Fall gegeben, die sich, sagen wir mal, glaube ich, zu 80% mit der Frage der Untersuchungshaft beschäftigt hat. Und die Frage des Vorbehalts der Sicherungsverwahrung ist ja, sagen wir, eine Rechtsfolgenfrage, die sich ganz am Ende stellt, egal wie wichtig sie jetzt ist. Und der Bundesgerichtshof hat ja auch sich damit umfangreich auseinandergesetzt im Revisionsurteil. Trotzdem meine ich persönlich, es ist sinnvoll, beim materiellen Recht anzufangen und zu sagen, ja, was ist überhaupt der Sachverhalt und wie beurteilt man das? Er ist ja nicht nur verurteilt worden im ersten Durchgang Landgericht wegen Mordes und Vergewaltigung mit Todesfolge in Tateinheit. Deshalb in Tateinheit, weil er die Tat der Vergewaltigung zum Tod geführt hat. Und das Rechtsgut der Vergewaltigung ist ja die sexuelle Selbstbestimmung. Und das Rechtsgut des Tatbestands des Mordes ist das Leben. Das sind nicht dieselben Rechtsgüter. Deshalb werden beide Tatbestände gleichzeitig verwirklicht. Für die Vergewaltigung mit Todesfolge braucht man keinen Vorsatz des Todes, sondern es reicht aus, wenn kausal und zurechenbar der Tod verursacht wird. Hier hatte man natürlich Vorsatz, deshalb kommt der Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs dazu. Ansonsten ist er ja auch noch verurteilt worden wegen 3 Missbrauchstaten und ist freigesprochen worden wegen einer weiteren Vergewaltigung. Und auch damit hat sich das Landgericht ja intensiv beschäftigt und der Bundesgerichtshof auch. Und die Aufhebung des ersten Urteils ist auch wegen des Freispruchs, wegen einer weiteren Vergewaltigung entstanden. Dahinter, wie auch hinter diesen 3 Missbrauchstaten, von denen wir in der Einführung schon gehört haben, da stecken eine ganze Menge von tatsächlichen Problemen, insbesondere Vorsatzproblemen. Wenn wir uns jetzt nur auf diese eine Tat zulasten der jungen Frau beziehen, dann sehe ich da keine materiellrechtlichen Fragen, die man diskutieren müsste. Das ist ein klarer Fall von vorsätzlicher Tötung, zumindest bedingt vorsätzlicher Tötung, das reicht ja aus. Ganz genau habe ich jetzt dem Urteil auch nicht entnommen oder ich fand es auch nicht so besonders wichtig, das noch festzustellen, ob er jetzt also einen direkten Vorsatz hat und sagt, die töte ich jetzt, damit ich sie vergewaltigen kann. Oder ob er sagt, es ist mir jetzt egal, die würge ich jetzt, Hauptsache sie wehrt sich nicht. Ob er zum Beispiel, als er sie versteckt hat, ob er dachte, die ist tot oder ob er gedacht hat, die lebt noch, was er sich so vorgestellt hat. Die Spannbreite des subjektiven Tatbestands liegt ja da zwischen direktem Vorsatz und bedingtem Vorsatz. Beides reicht aber aus für den Tatbestand. Deshalb finde ich das jetzt nicht so wichtig. Und was die, sagen wir mal, Bewertung in der öffentlichen Meinung betrifft, muss man halt immer wieder an dieser Stelle, jedenfalls ich an dieser Stelle, muss darauf hinweisen, dass, ohne das in irgendeiner Weise jetzt verharmlosen zu wollen oder irgendwie runterzuspielen oder so, dass jetzt die bloße Fürchterlichkeit oder Erschreckendheit des Geschehens der Sache ja nur emotional einen besonderen Spin gibt. Ja. Ich kenne ganz wenige Morde, wo man sagen würde, das ist jetzt aber mal ein leichter Mord oder so, ja, oder das ist jetzt aber mal ein schöner, in Anführungszeichen, Mord. Und ob das Opfer 17 Jahre alt ist und ein junges Mädchen oder 37 Jahre alt ist und eine erwachsene Frau, das spielt ja rechtlich keine Rolle und es ist für das Opfer in jedem Fall furchtbar. Und deshalb ist dieser Ansatz, der in solchen Fällen uns sehr oft begegnet, zu sagen, das ist das fürchterlichste Verbrechen des Jahrzehnts oder so, der ist irgendwie schon emotional nachvollziehbar, er ist aber nicht berechtigt, wenn man sich mit den rechtlichen Fragen auseinandersetzt und wenn man auch sozusagen den Überblick über die Vielzahl von Verfahren hat.
Da bin ich völlig bei Ihnen.
Auch die Persönlichkeit des Täters ist ja jetzt nicht, es ist ja jetzt auch kein Monster in dem Sinne, ja, wie es dann immer dargestellt wird, dass es ein seit der Kindheit hochgradig auffälliger Jugendlicher war, das ist ja offenkundig. Aber solche Menschen gibt es halt.
Genau, aber ich glaube, das sind die beiden Punkte zum Stichwort traurig. Ich habe das am Eingang, glaube ich, traurig genannt. Über die würde ich gleich gerne noch sprechen. Erstens eben diese Vorgeschichte des Täters und zweitens dann dieses extrem tragische Zusammentreffen. Denn es ist ja wirklich die erste reale Begegnung dieser beiden Menschen gewesen. Da gab es Chatverkehr vorher und dann sehen sie sich zum ersten Mal und dann passiert das. Und ich glaube, auch darüber sollten wir gleich noch sprechen. Bei der Frage, müssen wir uns jetzt mit dem Mordmerkmal lange aufhalten? Da hat ja Dr. Hambusch als Nebenklagevertreter gesagt, nee, seiner Meinung nach nicht. Und da haben wir aber tatsächlich über Zoe gesprochen und die Probleme, die Sie angesprochen haben, bezogen auf die anderen Vergewaltigungen, die sind ganz sicher rechtlich da auch noch in der Welt. Ich fand es interessant, was Dr. Hambusch dazu gesagt hat, warum er das Mordmerkmal wirklich für eigentlich extrem schnell erledigt gehalten hat in der Beweisaufnahme. Und das zeigt uns, glaube ich, auch noch mal ganz gut, was da im Kopf des Täters vorgegangen oder nicht vorgegangen ist.
Der zentrale Punkt ist ja die Nachtatfotos, die der Täter gemacht hat. Also nachdem es passiert ist, solche Fotos zu machen, wo man entsprechend das Opfer auch sieht, aus einer gewissen, ich sag mal so, Pose. Er saß nämlich auf mir drauf. Also es war so eine Besonderheit, dass er dann auch noch mit seiner Mutter telefoniert eine Minute. Sprach eigentlich für mich schon, dass wir hier den Mordtatbestand verwirklicht haben, ja.
Also der Täter macht Fotos seiner Tat, unterbricht das Fotomachen für ein Telefonat mit der Mutter, in der es darum geht, wann er denn nach Hause kommt. Das ist schon recht auffällig, oder?
Ja, der Ablauf ist schon auffällig, aber er ist jetzt auch nicht so unvorstellbar. Wenn die Mutter halt anruft, muss er halt irgendwie rangehen. Und wenn sich aber letztendlich nicht stören lassen, wenn man empathielos genug ist, dann kriegt man das natürlich hin. Ne? Also ich meine, es hätte dieser Besonderheit nicht bedurft, um zum Mordmerkmal der Befriedigung des Geschlechtstriebs zu kommen. Also um den Geschlechtsverkehr mit ihr auszuführen, um sie zu vergewaltigen, würgt er sie mit mindestens bedingtem Tötungsvorsatz. Also welches andere Motiv kommt da in Betracht? Ja. Und aus der ganzen Vorgeschichte und aus seiner, sagen wir, Angewohnheit, sozusagen immer sofort möglichst schnell auf den Punkt zu kommen und zu sagen, ich will jetzt Sex, und zwar ohne das jetzt als Beziehung irgendwie zu verstehen, spricht ja auch alles dafür. Also ich halte das für ganz unproblematisch.
Das sind dann die Punkte gewesen, bei der es bei der Frage Sicherungsverwahrung und Nicht-Sicherungsverwahrung ja immer wieder gegangen ist. Ist er derart, ich weiß nicht, ist Hang das richtige Wort hier? Also hat er einen derartigen Hang zu solchen Taten? Jedenfalls ist die Wiederholungsgefahr so groß. Ist das jemand, an den wir noch in irgendeiner Form rankommen? Denn im Jugendstrafrecht, korrigieren Sie mich, ist ja der Erziehungsgedanke weit, weit, weit vor dem Bestrafungsgedanken. Und man hat ja im Grunde jetzt mit dem Urteil gesagt, eigentlich sind wir maximal skeptisch, was die Prognose dieses Menschen angeht. Und da hat sich die Kammer offenbar im ersten Durchgang schwer getan.
Genau so war es. Der Vorbehalt der Sicherungsverwahrung ist § 66a StGB und im Jugendstrafrecht in § 7 Absatz 2 Jugendgerichtsgesetz JGG geregelt. Und es ist halt eine gesetzliche Möglichkeit einer Rechtsfolge, also einer Maßregel der Besserung und Sicherung, wie es heißt. Es ist ja keine Strafe, die Sicherungsverwahrung. Und der Vorbehalt ist auch keine Strafe. Es ist auch keine nachträgliche Sicherungsverwahrung, die es im Erwachsenenstrafrecht auch gibt, dass sie also erst zusätzlich nachträglich angeordnet wird, sondern dieser Vorbehalt wird schon im Urteil selbst, im tatgerichtlichen Urteil ausgesprochen und führt dann zu bestimmten Verfahrensabläufen am Ende der Strafe. Es wird also am Ende der Strafzeit, muss dann entschieden werden, wird die Sicherungsverwahrung jetzt angeordnet oder nicht. Vorerst ist mal nur die Möglichkeit, steht im Raum. Es hat auch Folgen für den Strafvollzug, zum Beispiel.
Man könnte sagen, positive Folgen für den Angeklagten, oder? Weil er mehr therapeutische Unterstützung kriegt.
Da gibt es auch eine interessante und zutreffende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass man halt sagt, jemand, bei dem noch entschieden werden muss, ob er aufgrund eines Hangs so gefährlich ist, dass die, sagen wir mal, naheliegende Wahrscheinlichkeit besteht, dass er weitere schwere Straftaten begehen wird nach Verbüßung der Strafe, dass man dem auch die Chance geben muss, zu zeigen, dass diese Erwartung, also diese negative Prognose nicht stimmt. Und wenn man jetzt sagen würde, der hat ja noch einen Vorbehalt offen, dann wird es natürlich schwierig, mit dem jetzt Lockerungen zu machen, ja, und ihn auf Ausgang oder Urlaub zu schicken in der Haft, also zur Entlassungsvorbereitung beispielsweise. Und da könnte es sein, dass man dann sagt, na, der bleibt jetzt bis zum letzten Tag drin, bis das Gericht dann entschieden hat, ob er in die Sicherungsverwahrung kommt. Denn sonst läuft er vielleicht weg oder begeht wieder irgendwas, ja, und das können wir jetzt nicht riskieren, in Lockerungen zu gewähren. Und das ist halt auch entschieden, dass Gefangene, wo ein Vorbehalt offen ist, die Möglichkeit haben müssen, eine positive Prognose zu begründen. Das heißt, man muss sich mehr um die kümmern, letzten Endes.
Das ist ja eigentlich die ganze Problematik dieses Täters und dieses Falls, dass wir es mit einem Menschen zu tun haben. So war mein Eindruck nach dem Lesen der Urteile, in einer Art und Weise, in der man sie lesen konnte, nach dem Gespräch mit Dr. Hambusch, bei dem eigentlich ganz früh schon, auch in der Schulkarriere, klar gewesen ist, das sind massive Probleme und Defizite. Dann ist ganz, ganz viel unternommen worden, um ihm da Hilfe und Unterstützung zu geben. Wirklich so alles, was einem einfällt von schulpsychologischer Begleitung und sozialpädagogischen Unterstützungen. Und dann passiert das trotzdem. Und dann gelingt es trotzdem nicht, ihn da auf einen, ich sag mal, besseren Weg zu bringen. Dann geschieht diese Tat, er kommt in Untersuchungshaft, kommt dann aufgrund der schon angesprochenen Verfahrensbedingungen wieder frei und fängt genau wieder an, die gleichen Verhaltensweisen an den Tag zu legen wie vorher. Da ist so ein bisschen meine düstere Befürchtung, da ist dann vermutlich nach den 10 Jahren mit 27 irgendwie auch nicht wirklich zu erwarten, dass das nochmal anders wird, oder?
Wenn man das so sagen könnte, dann hätte man ja keinen Vorbehalt anordnen müssen, dann hätte man ja gleich die Sicherungsverwahrung anordnen können. Nein, zwischen dem 19. und dem 27. oder 29. Lebensjahr, sagen wir 17, weil die U-Haft wird ja angerechnet, kann ja allerlei passieren. Man muss ja erstmal 10 Jahre absitzen und das wird man am Ende sehen. Das ist der
Sinn. Sie sind da nicht so pessimistisch.
Nein, also warum sollte ich das sein? Ja? Wenn man es schon weiß, dann muss man einen Vorbehalt ja nicht anordnen, sondern dann kann man es ja gleich entscheiden. Dieser Vorbehalt der Sicherungsverwahrung ist ja gerade für die Fälle, in denen man es nicht genau weiß, in denen man einen Hang nicht feststellen kann und die Prognose auch noch nicht so sicher ist, dass das Gericht im Zeitpunkt des Urteils, darauf kommt es ja an. Viele denken, diese Entscheidung über Sicherungsverwahrung, die setzt dann voraus, dass man vom Zeitpunkt des Strafendes aus denkt und dann, wie wird er dann wohl sein? Das ist aber gar nicht gemeint, sondern es kommt auf den Zeitpunkt des Urteils an. Und wenn sich diese Urteilsprognose, der Blickwinkel der Urteilsprognose im Laufe der Strafvollstreckung ändert, dann hat man ja die Möglichkeit, entweder den Vorbehalt nicht anzuordnen oder doch anzuordnen oder bei der schon angeordneten Sicherungsverwahrung die dann auszusetzen oder aufzuheben. Auch das ist ja möglich, wenn sich die Prognose ändert und so weiter. Also man weiß es ja nicht ganz genau und muss halt erstmal abwarten.
Nun sind wir im Jugendstrafrecht. Wäre da die Sicherungsverwahrung von vornherein möglich gewesen?
Nein, wäre sie nicht. Ich zitiere mal den Paragraph 7 Absatz 2 des Jugendgerichtsgesetzes. Da heißt es, das Gericht kann im Urteil die Anordnung der Sicherungsverwahrung vorbehalten, wenn der Jugendliche zu einer Jugendstrafe von mindestens 7 Jahren verurteilt wird oder auch wegen eines Verbrechens gegen das Leben. Damit haben wir jetzt was hier zu tun. Durch welches das Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt, natürlich.
Final.
Oder einer solchen Gefahr ausgesetzt worden ist. Und, jetzt kommt die Prognosefrage, die Gesamtwürdigung des Jugendlichen und seiner Tat oder seiner Taten ergibt, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut Straftaten der bezeichneten Art begehen wird. Das ist die Voraussetzung für die Anordnung des Vorbehalts der Sicherungsverwahrung.
Und das hat das Landgericht Frankenthal, Jugendkammer, im ersten Durchgang so nicht gesehen. Wir sind jetzt natürlich klug, weil wir es alles von hinten kennen und weil wir es alles gelesen haben. Und ich will gar nicht so tun, als wenn das völlig zwangsläufig gewesen wäre und die Jugendkammer das da eindeutig viel besser hätte wissen müssen. Trotzdem hat es mich natürlich beschäftigt und ich habe Rechtsanwalt Hambusch gefragt, wie denn da sein Blick drauf gewesen ist, warum denn das im ersten Durchgang nicht gewesen ist und ob es ihn überrascht hat, dass es im ersten Durchgang nicht passiert ist, dass eben die Sicherungsverwahrung nicht vorbehaltlich angeordnet worden ist.
Ja, die Kammer hat sich im Wesentlichen auf das Gutachten von dem Gutachter bezogen und gesagt, wenn der Gutachter das nicht befürwortet, also der hat ja Nein gesagt, die Voraussetzungen liegen für ihn nicht vor, die er untersuchen kann, dann machen wir das mal nicht. Ist immer schwierig für ein Gericht gegen einen Gutachter eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das sind letztlich auch Menschen. Ich glaube, die hatten einfach Angst vor dem BGH, dass der nachher sagt, nee, Vorbehaltsverwahrung beim jugendlichen Ersttäter, wenn das Gutachten sagt, nein, die Voraussetzungen liegen hier nicht vor, dass der BGH es dann aufhebt. Ne? Jetzt hat er es aufgehoben, umgekehrt. Ne? Aber ich glaube, es war einfach die Angst und Sorge davor, aufgehoben zu werden. Und es war vielleicht der sicherste Weg für die Kammer.
Ha, Thomas Fischer, da haben wir es, die Angst vor dem BGH. Über die haben wir schon häufig gesprochen. Die haben Sie, glaube ich, immer mal wieder in Frage gestellt. Das sei ja vielleicht gar nicht so. Hat der Rechtsanwalt recht? Ist das auch das, was für Sie aus dem ersten Urteil gesprochen hat? Dass man den Sachverständigen hat, der vielleicht nicht so ganz glücklich oder jedenfalls nicht so, wie es andere tun würden, begutachtet hat und dann geht man den Weg?
Ja, also in die Psychologie der Jugendkammer des Landgerichts Frankenthal kann ich mich jetzt unmöglich einfühlen. Das ist reine Spekulation, ob die da einfach nur Angst hatten. Und also das würde ja voraussetzen, dass sie sagen, naja, richtig oder falsch ist egal, Hauptsache wir werden nicht aufgehoben. Das kann ja wohl nicht ernsthaft gemeint sein. Die werden dann schon gedacht haben, ja, da so eine analoge Anwendung von dem in dubio-Grundsatz. Es war halt so, dass da ein Gutachten erstattet wurde. Der Gutachter, ich habe das Gutachten ja nicht gelesen, sondern nur, was der Bundesgerichtshof dann in seiner Entscheidung dazu gesagt hat, die ich übrigens zur Lektüre empfehlen kann, unter dem Aktenzeichen 4 STR 32 aus 23, 20 sehr interessante Seiten, 4 STR 32 aus 23. Und der BGH hat gesagt, das Gutachten war wahrscheinlich fehlerhaft. Jedenfalls hat die Kammer das nicht so wiedergegeben, dass wir, also der vierte Strafsenat, das jetzt hier überhaupt sinnvoll überprüfen können, ob da alles berücksichtigt worden ist und wie die Argumente gewichtet wurden. Und einfach nur zu sagen, der Gutachter hat das, ist zu folgendem Ergebnis gekommen, so war es im ersten Urteil jetzt mal ein bisschen verkürzt dargestellt, das reicht halt nicht aus in solchen Fällen, wo es ja doch um sehr diffizile Entscheidungen geht. Da muss man dann halt als Tatgericht sehr sorgfältig die Argumentation des Gutachtens darlegen. Das kann natürlich sein, dass bei der Urteilsabfassung, bei der Abfassung der schriftlichen Gründe, dass dann gesagt wird, okay, wir haben ja dem Gutachter nicht widersprochen, dann brauchen wir es ja auch nicht so ganz so genau machen. Das könnte natürlich sein. Und hat vielleicht nicht damit gerechnet, dass die Staatsanwaltschaft in Revision geht, ja, und die Nebenkläger. Das könnte schon sein. Aber in solchen Fällen ist es halt immer schon erforderlich. Manchmal führt das dazu, dass die Tatgerichte dann praktisch das gesamte sogenannte vorbereitende schriftliche Gutachten fast unverändert ins Urteil übernehmen, mit so einer deutlich lesbaren Änderung des Schreibstils, wo man genau merkt, ab hier spricht kein Jurist mehr, sondern ein Psychiater. Das ist dann auch nicht so ganz glücklich. Ja? Und wenn man das einfach nur abschreibt und sagt, weil er das alles so gesagt hat, glauben wir ihm das, weil er so zuverlässig ist.
Aber jetzt komme ich ein bisschen ins Trudeln, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir haben doch häufig schon über die Gutachten gesprochen. Wir hatten die Folgen mit Peter Winkler, wo wir uns der Begutachtung sehr intensiv gewidmet haben. Und ich glaube mitgenommen zu haben, dass der Gutachter doch letztlich nur ein Hilfsmittel für die Kammer ist und eben nicht die Entscheidung hat, sondern es die Richter sind, die in ihrer richterlichen Würdigung das draus machen, was sie für richtig halten. Also hätten die doch auch einfach völlig anders mit dem Gutachten umgehen können. Und das ist doch der Punkt, denke ich, den der Rechtsanwalt meint, wenn er sagt, möglicherweise von Angst getragen beziehungsweise an dem Gutachten geklebt. Meine Worte jetzt.
Ja, das schließt sich ja gegenseitig nicht aus. Nur ist das, was der Rechtsanwalt sagt, das ist ja auch nicht unmöglich, dass es so ist. Aber aus unserer Position heute kann man das ja nicht verifizieren.
Also als These im Raum stehen lassen.
Ja. Kann nur sagen, nichts Menschliches ist uns fremd und vielleicht hat auch so eine Kammer dann mal irgendwie Furcht oder geht den einfacheren Weg, den scheinbar einfacheren Weg. Kann sein, aber die könnten jetzt auch gedacht haben, na wahrscheinlich wäre es richtig, den Vorbehalt anzuordnen, aber wir tun es mal nicht, weil wir uns Schwierigkeiten ersparen wollen. Das wäre doch ein bisschen sehr weitgehend.
Und da Analogie im Strafrecht verboten ist, ziehen wir auch keine Parallelen zur Anonymisierungspraxis, sondern sagen, wir müssen irgendwie anders damit umgehen.
Nur um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, selbstverständlich ist ein Sachverständiger kein Richter und ist der Sachverständige nur eine Beweisperson, ein Hilfsmittel zur Sachverhaltserkenntnis, Feststellung. Und selbstverständlich kann jedes Gericht von jedem Gutachten abweichen. Es muss dann nur halt sagen, erstens, wir haben es verstanden, zweitens, wir verstehen auch was davon, drittens, wir verstehen, welche systematischen und inhaltlichen Fehler das Gutachten gemacht hat, oder fünftens, es gibt auch andere gute Argumente. Es gibt ja schlechte Gutachten und gute Gutachten. Und wenn man halt Zweifel hat, ob das, was der Gutachter sagt, überzeugend ist, dann muss man halt sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, worüber du redest, das ist ja meine Voraussetzung. Dass man sozusagen spätestens durch das Gutachten selbst dann Kenntnis davon hat, um was es überhaupt geht. Man kann davon ausgehen, die Jugendkammer weiß es so ungefähr. Und wenn man dann sagt, also das überzeugt uns jetzt gar nicht, oder der Gutachter hat eine falsche Perspektive, der spricht die ganze Zeit darüber, wie dieser junge Mann wohl in 10 Jahren sein wird, was falsch wäre.
Wir wollen das hier und jetzt.
Ja, genau. Dann kann man natürlich sagen, das Gutachten ist zu dem und dem Ergebnis gekommen, mit den und den Argumenten. Wir halten es aber nicht für überzeugend, ja, sondern wir machen halt es trotzdem so, wie wir das für richtig halten. Das liegt ja in der freien Beweiswürdigung des Gerichts und muss dann halt nur so sorgfältig begründet werden, dass es vor dem Auge des Revisionsgerichts plausibel und rational begründet ist.
Ein zweiter Gutachter hätte vielleicht eine Lösung sein können, hat mir Dr. Hambusch gesagt, und da ist wohl auch drüber nachgedacht worden von ihm, wohl auch von der Staatsanwaltschaft, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann hat man es nicht gemacht. Gründe sind mir im Einzelnen nicht so klar, aber offensichtlich war ja schon zu diesem Zeitpunkt, dass das Verfahren sich einfach extrem lange hinzieht. Und dann sind wir eben bei dieser Verfahrensdauer, die dann ja auch dazu geführt hat, dass der Haftbefehl nicht mehr gehalten hat. Darüber müssen wir, glaube ich, unbedingt noch sprechen. Das ist das, was die ganz große mediale Aufregung verursacht hat nach dieser Tat. Ein so junger Mann, der ja wirklich auch weiterhin gefährlich zu sein scheint, kommt frei, obwohl im Prozess alles dafür spricht, dass er verurteilt werden wird. Was ist da passiert?
Ja, auch eine komplizierte Frage, weil sie auch mehrere Dimensionen hat.
Einfach können doch die anderen Podcasts.
Naja, die Kompliziertheit der Frage schreckt mich nicht ab, nur man muss halt kurz überlegen, wie man sich ihr nähert. Sagen wir mal so, der Aufschrei, der durch die Presse ging, und es gibt ja eine sehr umfangreiche Pressemappe, sogar zwei sehr umfangreiche Pressemappen, die Sie mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben.
Nachdem Sie sich neulich beschwert haben, es wäre zu wenig Boulevard in der Pressemappe, haben wir nachgelegt.
Ich durfte diesmal etwa 50 Bild-Zeitungsartikel lesen, oder 40, die sich, sagen wir mal, vom Tenor her nicht wesentlich voneinander unterschieden und nur in den verschiedensten Farben der Überschriften schillerten. Also es geht ja immer nur um Fassungslosigkeit oder jetzt spricht die Mutter und so weiter. Also eine sehr extreme Konzentration auf die Opferperspektive des Leids für die Familie und dann Interviews oder Berichterstattungen über, was die Schwester gesagt hat und ähnliche Dinge, die halt, sagen wir, auf dem Berichterstattungsniveau, über das wir sprechen, nicht unüblich sind, sondern eher üblich, die die Sache extrem emotionalisieren. Und all das hat ja dazu geführt, dass halt gesagt wurde, wenn dieser schreckliche Täter, dieser Jugendliche, wenn der jetzt entlassen wird, das Volk muss dann Gerechtigkeit walten lassen, ja, der muss irgendwie weggeschafft werden und so weiter. Das heißt, man hat ja als der aus der U-Haft Entlassung starke Bedenken gehabt, dass der in hoher Gefahr ist, irgendeinem Lynchverbrechen zum Opfer zu fallen, und hat ihn dann an einen unbekannten Ort gebracht. Was dann die Boulevardpresse wiederum zu neuen Schaumwellen veranlasst hat, weil dann gesagt wurde, jetzt wird der Täter von der Polizei beschützt, statt dass sie sich um die Opferangehörigen kümmern. Das ist natürlich auch völlig verdreht, als ob die Polizei nicht verpflichtet wäre, auch Menschen zu schützen, die sich schuldig gemacht haben. Wobei der ja damals noch gar nicht rechtskräftig verurteilt war. Es war halt nur ein erstes Urteil und das Revisionsverfahren lief. Und zu sagen, ein mutmaßlicher Täter, gegen den aufgrund allgemeiner Empörung und ständig geschürter Empörung Lynch und sonstige Fantasien bestehen und eine Gefahr der Verletzung oder Tötung, der darf nicht beschützt werden von der Polizei, weil die muss den dem ausliefern. Das ist ja völlig absurd, muss man sagen. Ja? Und wenn man das ernst nehmen würde, wenn man diese Stammtischsprüche und Parolen ernst nehmen würde, dann müssten die Leute, die sowas meinen oder sagen, die müssten sich einfach nur vorstellen, das würde sie selbst betreffen. Ja? Dass man sagt, einen Dieb darf man nicht mehr beschützen. Ja? Da kann halt der Bestohlene, wer draußen ist, soll halt hingehen und ihn zusammenschlagen. Und da steht die Polizei daneben und sagt, siehst du, das hast du jetzt davon. Also das sind ja absurde Vorstellungen, die nur der Emotionalisierung dienen. Tatsächlich steckt ja dahinter, es gibt einen Anspruch auf ein zügiges Verfahren. Verfahrensbeschleunigung und so weiter. Dieser Anspruch steht ausdrücklich in der Europäischen Menschenrechtskonvention, Artikel 6. Jeder Angeklagte, jeder Beschuldigte hat das Recht auf ein zügiges Verfahren. Und man kann jemanden nicht beispielsweise jahrelang
schmoren lassen
mit all den Folgen, die das ja haben kann. Der ist vielleicht, hat seinen Beruf verloren, hat seine Familie verloren, muss ja noch gar nicht mal in Urhaft sein. Ja, das gilt ja auch sonst. Viele Menschen, die beschuldigt werden, haben ja außerordentlich schwere Folgen dieser Beschuldigung, schon allein durch die Beschuldigung selbst oder durch die Anklage. Und Urhaft ist natürlich nochmal was anderes. Da sitzt man halt im Knast und immer nur zu sagen, das hat er sich ja auch verdient, weil er ist ja ein Mörder, das ist natürlich auch Unsinn. Er ist ja eben noch kein Mörder,
sondern einer, der
des Mordes beschuldigt wird. Und vorerst gilt ja immer noch die Unschuldsvermutung, jedenfalls so lange, bis man rechtskräftig verurteilt ist.
Vielleicht nochmal aus der Praxis gesprochen. Haftausrufezeichen steht auf den Aktendeckeln gleich obendrauf.
Natürlich.
Und sie sind zuerst zu bearbeiten.
Das bedeutet, dass sie bevorzugt und beschleunigt und nachdrücklich bearbeitet werden müssen, weil halt das ja ein hohes Sonderopfer wäre, und zwar ein ungerechtes Sonderopfer, wenn man jetzt jemanden Monate oder Jahre lang in die Urhaft sperrt, dann stellt sich hinterher raus, er war es nicht. Und dann sagt man, ja gut, da haben wir uns geirrt. Ja, da kannst du ja dein Leben wieder neu aufbauen jetzt.
So war es ja auch in unserem Fall mit dem Paketbomber Klaus S., beziehungsweise natürlich nicht dem Paketbomber, dem unschuldigen Paketbomber. Kann man nachhören in unserer Folge Der Paketbomber unschuldig vor Gericht. Da haben wir es ja mit Klaus S. genau mit so einem Fall zu tun, der wirklich nach meinem Eindruck ein ganz erhebliches Sonderopfer gebracht hat.
Ja. So, und deshalb ist es so, dass gesetzlich angeordnet ist, dass eine Urhaft spätestens nach 6 Monaten überprüft werden muss. Man kann die ja immer überprüfen durch eine Haftbeschwerde. Da entscheidet dann das zuständige Gericht darüber und dagegen kann man natürlich wieder Beschwerde einlegen. Wenn aber gar keine Beschwerde eingelegt wird oder Haftprüfung beantragt, dann muss von Amts wegen sozusagen eine Prüfung durch das Oberlandesgericht stattfinden. Und die Oberlandesgerichte sind unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Menschengerichtshofs in Straßburg da sehr kritisch und wollen ganz genau wissen, warum dauert die Urhaft so lange, ja? Und warum seid ihr nach 6 Monaten noch nicht fertig? Wobei wir jetzt hier nicht über 6 Monate reden, sondern über 22 Monate oder, glaube ich, also über fast 2 Jahre.
Bei einem relativ überschaubaren Sachverhalt.
Der Sachverhalt war nicht schwierig, fand ich. Ja? Also ich weiß nicht, warum die 57 Tage lang verhandelt haben. Manche Tage waren ja auch nur 2 Stunden lang. Also eine Vielzahl von Terminen waren nur ganz wenige Stunden. Ja? Bis da mal überhaupt losgeht mit ein paar Präliminarien. Ist ja schon wieder eine Viertelstunde rum und dann wird noch ein Zeuge gehört und eine Urkunde verlesen und dann ist schon wieder Feierabend, weil die Kammer am selben Tag noch 2 andere Verfahren hat oder sowas. Und dann nächster Termin in 3 Wochen oder 2 Wochen, also immer Ausnutzung der
maximal möglichen Unterbrechung.
Das führt dazu, dass sich so ein Verfahren dann massiv in die Länge ziehen kann. Das ist jetzt nicht die, in Anführungszeichen, Schuld, die persönliche Schuld der Kammer oder des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden, die sowas organisieren. Das kann durch Überlastung zustande kommen. Man weiß nicht, wie viele Eilverfahren die hatten.
Es mag Corona gewesen sein in dieser Zeit.
Auch das kann dazu beigetragen haben. Jedenfalls, das zuständige Oberlandesgericht, hier 2 Brücken, wird vom Tatgericht ganz genau wissen wollen, was habt ihr gemacht, damit dies beschleunigt ist. Die sind da jetzt nicht so, dass sie sagen, okay, nach so und so vielen Monaten wird auf jeden Fall die Urhaft aufgehoben. So ist das nicht, sondern es kommt immer auf eine Einzelfallsbetrachtung an. Und natürlich gibt es auch Urhaft, die auch über 2 Jahre hinausgeht. Das kann im Einzelfall vorkommen. Aber hier kommt noch dazu ein Jugendlicher. Und dann konnte das Landgericht halt offenbar für das aus der Perspektive des Oberlandesgerichts, / aus verfassungsrechtlicher Perspektive, europarechtlicher, nicht hinreichend darlegen, dass genügend Beschleunigungswille da war. Ja, wenn man in 22 Monaten nur ein paar 50 Tage verhandelt und davon noch viele nur 2 Stunden lang, dann ist es halt einfach zu wenig in so einem Fall. Und da kann man einen 17-Jährigen nicht so lange einfach in Urhaft sitzen lassen. Das heißt, das Oberlandesgericht hat die Urhaft aufgehoben. Das bedeutet natürlich nicht, also nicht zwingend, dass der jetzt dann sofort völlige Freiheit entlassen wird. Also der ist ja, glaube ich, schon von der Polizei beobachtet worden, weil ja die Staatsanwaltschaft und die Polizei auch natürlich mit dieser Aufhebung der Urhaft nicht, die waren ja darüber nicht begeistert. Und dann hat er innerhalb kurzer Zeit neue Anhaltspunkte dafür geschaffen, dass mit einer Wiederholung gerechnet werden kann. Und das hat ja auch zum sofortigen Erlass eines neuen Haftbefehls geführt. Also die Voraussetzung, dass man einen entlässt, ist ja nicht jetzt einfach nur 2 Jahre U-Haft, dann kommt jeder raus. So läuft das nicht. Es wird gesagt, okay, ist zu erwarten, dass der, das ist eine Risikoabwägung. Ja, es gibt ja Gründe für die U-Haft, die ganz unterschiedlich sein können.
Ich habe ein extremes Beispiel dafür. Das ist der NSU-Prozess, zum Beispiel Untersuchungshaft der Hauptangeklagten Beate Zschäpe. Die saß 8,5 Jahre lang bis zur Urteilsverkündung in Untersuchungshaft. Und dann ist ja die Rechtskraft, hat ja auch noch mal wirklich lange Zeit gedauert. Und in all der Zeit hieß es dann regelmäßig, was ja auch immer schon eine Vorbote für die Revisionsentscheidung war, nach meinem Eindruck, nein, die Untersuchungshaft ist weiter verhältnismäßig. Hier steht die lebenslange Freiheitsstrafe im Raum. Geht jetzt zwar schon bald 10 Jahre, aber weiter U-Haft.
Das extrem, oder?
Das setzt voraus, dass weiterhin ein dringender Tatverdacht besteht.
Der besteht natürlich, wenn die Hauptverhandlung läuft, erst recht natürlich nach der ersten Hauptverhandlung. Und es muss noch weiterhin ein Haftgrund vorliegen. Das kann Fluchtgefahr sein, Verdunkelungsgefahr und so weiter. Das muss alles überprüft werden. Und das muss, letzten Endes muss, selbst wenn dann ein solcher Haftgrund vorliegt, gibt es noch diese Ebene der Verhältnismäßigkeit, weil der Staat halt nicht berechtigt ist, mit seinen Bürgern alles zu machen. Ja? Einfach nur, weil er sagt, ja, das staatliche Interesse geht halt jedem individuellen Interesse vor. Aber es ist eine Einzelfallsentscheidung, die sich die Oberlandesgerichte auch nicht einfach machen. Und es kam halt hier hinzu, dass es sich um einen Jugendlichen handelte. Und deshalb hat man ihn rausgelassen, weil man gedacht hat, okay, da besteht jetzt keine dringende Gefahr, dass da in der Zwischenzeit, bis da ein rechtskräftiges Urteil ergeht, was passiert. Dass das dann widerlegt wurde, kann man im Nachhinein sagen, okay, das hätte man auch vorher schon wissen können, aber das ist ja immer so, oder?
Da komme ich gleich drauf, aber vorher noch die Frage, aber die Kammer hätte das doch auch sehen müssen. Die Kammer hat doch auch einen Kalender und sieht, 22 Monate, da war dann das nicht mehr zu retten, hat man es nicht schneller hingekriegt, können wir irgendwas dazu sagen?
Nein. Gehen wir davon aus, die Kammer hat irgendwie getan, was sie für richtig oder angemessen oder möglich hielt. Da gibt es ja auch wieder Presseartikel, wo dann irgendwie Landgerichtssprecher sagen, an uns hat es nicht gelegen, wir haben halt viel zu wenig Richter und viel zu viele Verfahren und das war schwierig und das war schwierig. Das werden die schon alles dargelegt haben, ja, in der Vorlage an das OLG und haben sich gedacht, naja, hoffentlich hält das jetzt noch. So wird es gewesen sein, ja, in der Praxis. Also die haben es ja auch nicht absichtlich jetzt falsch gemacht. Die haben gedacht, naja, so wie wir hier unter Druck sind, und so wie wir hier terminieren mussten die letzten 1,5 Jahre und was hier alles passiert ist in dem Verfahren und so weiter, dann wurde ja gesagt, ja, die Verzögerung kam ja im Wesentlichen auch dadurch, dass wir versucht haben, uns mit den Anwälten immer abzusprechen, was sie für Termine haben. Und die Anwälte, da waren ja relativ viele Nebenklägeranwälte auch da. Und die haben halt immer viel zu tun und sagen, da kann ich nicht und da kann ich nicht. Also wenn sie mal als Vorsitzender versucht haben, ein Strafverfahren so mit so 8 bis 10 oder auch nur 5 oder so Rechtsanwälten, Verteidigern, die sogenannte vielbeschäftigte Verteidiger sind, zu organisieren, da wissen Sie, da können Sie ein Viertel Ihrer Zeit damit verbringen, ja. Weil jeder hat irgendwelche Gründe, warum er da ausgerechnet nicht kann. Und wenn einer nicht kann, seine Anwesenheit eine notwendige ist, gut, ist bei Nebenklägern jetzt nicht der Fall, aber mehrere Verteidiger, dann können Sie schon nicht terminieren. Ja? Also da musst du wieder sagen, ja, dann versuchen wir den Termin da zu verlegen. Ja? Dann sagt er, ja, habe ich schon angerufen, der Vorsitzende dort macht das aber nicht. Können Sie da nicht mal anrufen? Dann ruft man in München an oder in Bremen oder sonst wo und sagt, ja, ich habe hier wirklich, es eilt, ja, und können Sie Ihren Termin nicht verlegen, Herr Kollege und so weiter. Und da wird halt rumverhandelt. Ja? Da können Sie ganze Tage mit verbringen, mit den Schriftsätzen. Es gibt natürlich auch Anwälte, also auch das muss man ja sagen, es gibt ja keine Rechte und die nicht auch missbraucht werden.
Die spielen damit, ja.
Wenn dann sitzt ein Rechtsanwalt in Köln und sie verhandeln in München und er sieht immer zu, dass er möglichst lange hinaus an die Fristgrenze kommt mit dem neuen Termin und zufällig hat er immer, wenn das dann passiert, leider eine Panne auf der Autobahn oder so, ja, habe ich auch schon erlebt, ja. Es war jetzt eine längere Erklärung dazu, dass ich sagen wollte, die machen das ja nicht aus bösem Willen. Und die haben wahrscheinlich schon das alles dann dargelegt, aber es hat dem Oberlandesgericht halt nicht gereicht. Diese Entscheidung muss das OLG treffen und nicht die Bild-Zeitung. Und die hat es getroffen.
Und dann würden Sie dem zustimmen, gute Polizeiarbeit, jedenfalls keine verschnarchte Polizei, die haben ein Auge auf ihn und die kriegen mit, dass es genauso weitergeht.
Genau. Und dann hat die Staatsanwaltschaft sofort einen neuen Antrag gestellt und ist ein neuer Haftbefehl erlassen worden. Also insoweit war diese extreme Aufregung, sagen wir mal, sehr viel Schaum.
Und die gleiche Polizei, die gerade noch dafür beschimpft wird, dass sie ihn auch noch beschützt hat, wird wahrscheinlich nicht dafür gelobt, dass sie ihn wieder erwischt hat. So ist das. Aus meiner Perspektive war das der Fall, Zoe. Gibt es aus Ihrer Perspektive noch etwas, worüber wir sprechen sollten? Ich könnte vielleicht noch sagen, mir ist aufgefallen in dem ersten Urteil des Landgerichtes Frankenthal, dass so eine ganz erstaunliche Verwendung des Wortes erotisch da irgendwo stattfindet, dass das, was der Typ macht, als erotisch bezeichnet wird, wo ich einfach sagen würde, das ist nicht mal ein Erotikbegriff, das ist triebgesteuert und hässlich gewesen, aber ja, das ist vielleicht kleinkariert.
Naja, sagen wir mal, der durchschnittliche deutsche Pornoshop heißt Erotikparadies. Nur mal so jetzt am Rande bemerkt.
Vorspiegelung falscher Tatsachen.
Also, was weiß ich, wie die Terminologie im Landgericht Frankenthaler ist. Die sagen halt Erotik und meinen natürlich schon das Richtige. Und verwechseln halt Erotik mit Sex oder mit
Pornografie. Oder.
Aber ich glaube nicht, dass dem eine inhaltliche Fehlbewertung zugrunde liegt.
Na gut. Lassen wir das Rumgehacke auf dem Landgericht Frankenthal. Und ich sage, danke, lieber Thomas Fischer, das war der Fall Zoe. Beziehungsweise ich sage natürlich danke an Mr. Strafrecht TF und danke auch an GB und SH auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem danke an CE, SH, LW und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber, das Landgericht Frankenthal und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Auf Wiederhören sagt H.S.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über einen Betrunkenen, der ins Wasser fällt und vermeintliche Freunde, die ihn nicht retten. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.